Sie hören The Intangibles, der Podcast über immaterielle Werte von Causa.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von den Intangibles. Wir hatten ja zuletzt über Krise, Macht, Zukunft gesprochen, nach Covid-19, in der Gegenwart und als Ausblick auf die Zukunft. Und heute möchten Gerald und ich über neue Wertschöpfung sprechen. Das ist das, was so im Übergang auf die Zukunft passiert und wo wir glauben, dass, wie zuletzt dargestellt, Corona eben einige der neuen Asset-Klassen, wie wir sie nennen, den Intangibles, der immateriellen Werte und der Wertschöpfung, die man daraus baut, einen besonderen Auftritt gegeben hat. Und das bedeutet für uns, dass wir heute einfach anhand von einigen ausgewählten Beispielen mal illustrieren, gibt es Unternehmen, wo diese Transformation bereits gelungen ist? Vielleicht gibt es ja auch Traditionsunternehmen, die einen Teil dieser Transformation bereits vollzogen haben, wo man sehr schön sieht, was sind Tangible Assets, also das, was man sich unter so einer klassischen Firma vorstellt, die eben Gebäude hat, Maschinen, Gerätschaften, Equipment, ganz allgemein gesprochen, und dem, was eben die Intangible Assets dazugeben, also sprich all das, wo intellektuelles Kapital selbst zu einer Art Produkt und damit einer möglichen Wertbeimessung wird.
Genau, dafür haben wir uns einige Firmen herausgesucht, die wir als Beispiele bringen möchten. Wir wollen dazu die Firma Klaas einmal als Beispiel bringen, die Firma Boa, Hypnosis und Nvidia. Und beginnen möchten wir mit der Firma Klaas, die sich ja letztendlich von einem Landmaschinenhersteller zu einer, wie wir finden, ja, digitalen Plattform für die Landwirtschaft entwickelt hat.
Ja, Klaas ist faszinierend, kommt ganz klassisch aus dem Bereich Mähdrescher. Der wurde erfunden vom Vater des aktuellen Ehrenvorsitzenden der Geschäftsführung, dessen Tochter ja die Firmenführung übernommen hat vor einigen Jahren, sehr erfolgreich, wie ich finde. Und Klaas hat interessanterweise es geschafft, dass eben nicht mehr nur die Gerätschaft im Fokus steht, sondern man könnte sagen, die Landwirtschaft per se. Also das, was dort eben an Wertschöpfung möglich ist. Und das hieß für Klaas, dass sie eben eigene Digitalkompetenz aufbauen, dass sie da aber nicht stehen bleiben, sondern letzten Endes sich neue Querschnittsfähigkeiten aneignen. Und das heißt, dass man dann eben auch in Echtzeit Wetterprognosen geben kann, dass man alles, was in der Bewirtschaftung der Ackerflächen notwendig ist, darauf vollautomatisiert abstellen kann, dass man autonom diese Flächen bewirtschaften kann und dass man so schlussendlich, und das ist eigentlich auch, glaube ich, ein gutes Beispiel für andere Branchen, eben nicht mehr eine Gerätschaft verkauft, also den Traktor oder den Mähdrescher, sondern eben einen Zustand, und das ist eben der einer funktionierenden, gut bewirtschafteten Landwirtschaft.
Genau, und Klaas hat es halt schon geschafft, vor vielen Jahrzehnten in dieses Thema einzusteigen. Da sind eben der Einbau von Computern in die Landgeräte zu nennen, der dann natürlich schon erste Möglichkeiten bot, die reine Maschine auch elektronisch oder mit Elektronik zu steuern und Computern. Dann die Tendenz eben der Vernetzung dieser Maschinen über das Internet der Dinge. Und aktuell ist es natürlich auch die Entwicklung von Lösungen, die auf künstliche Intelligenz basieren. Und das Ganze wird eben orchestriert von Klaas und kann in ein, wenn man so möchte, in ein Gesamtsystem integriert werden. Und ich denke, das ist die besondere Leistung, weswegen sich dann ein Kunde von Klaas, ähnlich wie ein Apple-Kunde, um mal diese Analogie zu bringen, ja, sich gar nicht mehr aus der eigenen Welt von Klaas herausbewegen muss.
Ja, das Schöne ist, es gibt so eine Präsentation von Klaas, die ist auch öffentlich verfügbar, deswegen kann ich sie hier zitieren. Da gibt es eben so verschiedene, wie nennt man das denn, Bereiche. Also den Mähdrescher, den Feldhäcksler, die Traktoren und so weiter. Und unten rechts ist so ein kleiner Button, da steht Software und Systeme. Und das fand ich damals schon gut, weil ich gedacht habe, naja, In ein paar Jahren wird es so aussehen, da gibt es eben einen großen Balken, das ist Software und Systeme oder das ist eben dann die Landwirtschaftsplattform von Klaas. Und der Rest ist eben einfach sozusagen das Blechzeug, mit dem man das umsetzt, das eben um die intelligenten Softwarekomponenten rumgebaut wird. Und das scheint mir symptomatisch für viele andere Branchen, wo man sagen muss, am Anfang gab es eben die berühmte EDV-Abteilung, Software war irgendwie so ganz nah an Telekommunikation. Eine Sache, die man braucht, aber ohne die man vielleicht auch auskommen könnte oder eine Zeit lang noch auskommen wollte. Und plötzlich ist das eben systemimmanent geworden. Die Firmen sind Konglomerate neuen Typs, wo Software eben das verbindende Element ist, die Wertschöpfungsklammer, wie wir sagen würden, bei den Intangibles. Und dann gibt es eben noch irgendwo die Gegenstände, die von dieser Software und die von der KI bewegt werden. Und das ist eben ein kompletter Umklapp dahingehend, dass eben Intangibles der Wertschöpfungstreiber sind. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element, weil in diesem Übergang von Tangibles zu Intangibles gibt es eben Wertschöpfungstreiber und dann gibt es Wertbeimessung. Und das kann man, glaube ich, ganz gut an unserem nächsten Beispiel illustrieren.
Ja, wir haben die Firma Boa dort herausgesucht. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass der Martin natürlich sich auch sehr viel mit Sport auseinandersetzt. Und wir finden halt, dass ein sehr schlüssiges Konzept Boa, für diejenigen, die es nicht kennen, die haben das Boa Fit System entwickelt. Das ist eine, ja, Stellschraube für Sportschuhe, um damit den Schnürvorgang letztendlich zu vereinfachen und sehr einfach eben eine Passgenauigkeit des Schuhwerks zu erreichen. Und warum haben wir das Beispiel ausgewählt? Weil wir eben über aktuelle Nachrichten darauf gestoßen sind, welchen Wert diese Firma im Augenblick hat. Und das war eben für uns wieder ein Hinweis dafür, dass Boa viel mehr ist als nur das Produkt, sondern ein Intangible.
Ja, das Faszinierende ist, wir sind natürlich drauf gekommen, weil die gerade für 460 Millionen Dollar verkauft wurden. Und weil uns aufgefallen ist, es gibt eben Investorengruppen, die ganz gezielt neuerdings in solche ja, Assetklassen investieren, wie zum Beispiel Outdoor und Recreation, also alles, was auch in der ersten Phase der Corona-Krise regelrecht explodiert ist als Markt im positiven Sinne. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kann es eigentlich sein, dass so eine Art Schuhschnalle ein solcher Wert beigemessen wird? Und dann schaut man mal näher auf Boa und stellt fest, aha, die haben also richtig wie so ein Designstudio angefangen. Dann haben sie über 400 globale Markenpartner. Das Netzwerk ist also extrem wertvoll. Sie haben über 160 Patente. Und es ist ihnen offensichtlich gelungen, ich sag mal, über den Betrachtungswinkel des Schnürsenkels hinauszugehen bei dem Thema. Denn mir ist nicht bekannt, dass eine Schnürsenkelfirma für einen ähnlichen Wert verkauft wurde in der Vergangenheit.
Genau. Wir haben jetzt im Vorfeld darüber gesprochen. Wir denken, dass Boa noch kein IoT-Produkt im eigentlichen Sinne ist, aber wir erwarten eigentlich, dass das auch in Kürze passieren wird, weil wir es halt auch bei ganz vielen anderen Produkten im Augenblick sehen. Und das hat natürlich auch mit dem Nutzerverhalten zu tun, was sich verändert. Sowohl bei Klaas als auch jetzt bei Boa beispielsweise ist es ja so, dass ja auch der Nutzer den Wert des Produktes dort erfassen können muss, also auch den Gesamtwert. Das heißt, bei Klar muss der Nutzer natürlich auch in der Lage sein zu sehen, warum hilft es ihm, wenn er eine Digitalwelt Klaas betritt. Und bei Boa muss man eben verstehen, warum hilft es mir, so ein intelligentes, ausgeklügeltes System zu benutzen, was eben etwas ja, schlauer ist als der einfache Schnürsenkel, um es mal salopp zu sagen.
Ja, und das ist schon faszinierend. Also ich meine, letzten Endes ist es ja so ein dreigestuftes System. Also du hast normalerweise gutes Design. Das muss passen. Das im besten Fall ja, kommt das in den Status einer Ikone wie der Birkin Bag oder andere Dinge. Nur mit dem Birkin Bag kann man leider nicht den Berg hochfahren oder keinen World Cup gewinnen. Da gibt es gewisse Limitationen. Also es gibt schon einen klaren Nutzenwert bei diesem Boa-Dial-System. Und dann kommt auch was hinzu, wo wir sagen würden, okay, es gibt eine Wertbeimessung sowohl von dem Konsumenten, also dem Endnutzer, als auch eben den Markenpartnern. Und das ist zum einen, dass eben Schuhe, die mit sowas versehen sind, als sehr hochwertig angesehen werden, schon fast elitär. Das hat auf jeden Fall einen professionellen Anstrich. Dann geben sie eben den berühmten Peace of Mind. Also wenn ich das nutze, weiß ich, ich kann meinen Lauf ja, zügig zu Ende führen. Ich kann eine Bestzeit erringen. Ich kann sozusagen das Beste, was mir möglich ist, nach vorne stellen und muss mir keine Sorgen machen über ja, sowas wie sich öffnende Schnürsenkel. Und da geht es aber noch einen Schritt weiter. Und da würde ich sagen, das ist genau das, was Gerald gerade mit IoT meinte. Das Internet der Dinge ist eben im persönlichen Fitnessbereich was zum einen ja, einen extrem stark wachsenden Markt hervorgebracht hat, zum anderen aber eben auch solche vermeintlich banalen Dinge wie ein Schuhverschluss in den Status eines Sensors erhebt. Und das kann also gerade beim laufenden Sensor sein, der eben als Element am Schuh nicht nur den eben zusammenhält, sondern auch misst, wie viel Watt an Leistung erbringe ich, ja, wie trete ich auf, in welchem Fuß und so weiter. Also auch diese ganzen biomechanischen Informationen kann der weitertragen. Der kann, wenn ich einen Unfall habe, eine Unfallmeldung vollautomatisch absetzen. Das System gibt es ja bereits für Helme, die dann mit dem Handy gekoppelt sind über Bluetooth. Und da sieht man plötzlich, dass in so etwas vermeintlich Unscheinbarem wie einem Schuhverschluss ein ganzes Ökosystem stecken kann, eine ganze Plattform. Und die Wertschöpfung ist in dem Fall natürlich komplett auf Intangible Assets aufgebaut, weil das alles Wertleistungen sind von diesem Gegenstand, die durch die Verknüpfung mit anderen Menschen, mit anderen Artefakten, mit Prozessen, die dort eingebaut werden, erst möglich wird. Und das ist eben alles nicht materiell.
Genau. Und deswegen haben wir uns auch noch ein drittes Beispiel ausgesucht, was komplett immateriell ist an der Stelle. Das ist die Firma Hypnosis, die dann auch durch Rechteverwaltung im Musikbereich, aus England kommen sie, eben ein Geschäftsmodell geschaffen haben, was wir eben auch eigentlich auf Intangibles basierend betrachten.
Ja, Hypnose ist einfach nur cool, muss ich sagen. Der Gründer ist Merkuriadis. Der hat früher Beyoncé, Elton John, Guns N' Roses, Iron Maiden, Depeche Boys betreut. Und der hat irgendwann sich gesagt, na gut, ich habe irgendwie eine Plattensammlung mit über 100.000 Exemplaren. Die hat ja in sich einen Wert, aber diese Wertbeimessung ist ähnlich wie bei ja, Kunst. Ja, liegt eben sehr stark in einer bestimmten Community begründet. Und dann hat er sich im nächsten Schritt gefragt, eigentlich müsste ich doch damit handeln können, mit dieser Wertbemessung, die da geschieht. Und das hat dazu geführt, dass sie eben Hypnosis etabliert hat mit einem Partner. Und man sieht hier bei dem Annual Report von diesem Jahr, dass sie eine wunderbare Wertentwicklung hinter sich haben. Es ist überhaupt die erste in UK basierte Investmentfirma, die Investoren einen direkten Zugang zu den Liedern an sich und den damit verbundenen intellektuellen Rechten ermöglicht und eben auch den Handel damit. Und das eine ist zu sagen, gut, die holen jetzt einfach eine Entwicklung nach, die es in anderen Bereichen schon gibt. Ne? Also, dass ich bestimmte Assetklassen eben bündle und da eine Wertbemessung habe und mich dort einkaufen kann oder dann eben mit Anteilen handeln kann. Das ist nichts Neues. Was in unseren Augen neu ist und sich vielleicht auf andere Bereiche übertragen lässt, wie KI ist, dass es hier ja zum einen etwas vollkommen Immaterielles ist, also eben ein Musikstück. Und die damit verbundenen intellektuellen Rechte. Also das wird niemals in materieller Form existieren irgendwo. Das Zweite ist, wir glauben, dass es eben eine starke Analogie zu KI gibt. Und im KI-Bereich, also der künstlichen Intelligenz oder der Maschinenintelligenz, ist es so, dass natürlich ein Großteil der Leistungsfähigkeit der KI davon abhängt, für welchen Kontext sie entwickelt wurde, auf welchen Bibliotheken sie aufbaut. Und wie stark selbstverbessernd oder zu welcher Art von Selbstverbesserungsprozess sie befähigt ist. Und wo wir eine starke Analogie sehen und uns fragen, ob das nicht vielleicht doch zukünftig auch eine eigene klasse wird für Anleger und auch für Fonds, die damit aufgesetzt werden oder für Unternehmen, die sich vielleicht aufspalten in der Hinsicht, ist natürlich eine Wertbemessung über KI-Assets. Also sprich, ich habe eine Plattform wie zum Beispiel Goliath von Nvidia, unser letztes Beispiel für heute. Und dort habe ich natürlich kontextspezifische Bibliotheken. Die sind vorkonfiguriert, was meinen Kunden, die Zugriff auf diese Plattform haben, ermöglicht, unglaublich Zeit zu sparen und eigenen Entwicklungsaufwand und sich eben zum Beispiel auf das zu fokussieren, was sie gut können, wie zum Beispiel Fahrzeugentwicklung.
Diese KI-Plattformen, wie wir sie bezeichnen, sind eben ein Marktplatz für Wertschöpfung neuen Typs, würden wir dazu eigentlich sagen, gerne. Denn wir glauben eben, dass viele Dinge, die wir im Augenblick noch in Einzelentwicklung sehen bei den Firmen, irgendwann mal auch von Plattformen zentralisiert angeboten werden. Das heißt, die Firmen greifen die KI Kompetenzen auf, die am Markt nachgefragt sind und bieten diese Lösung an. Und Nvidia ist da für uns eben ein starkes Beispiel für eine Firma, die das schon sehr früh verstanden hat und auch in das Geschäftsmodell implementiert hat, indem sie sich eben als, wenn wir jetzt Enabler sehen, zum Beispiel für IoT-Plattformen oder ähnliches, dann auch ermöglichen, wo man um sie nicht mehr rumkommt, auch wenn sie vielleicht gar nicht im Vordergrund stehen.
Nvidia ist faszinierend. Das ist ja nicht nur eine Fabless Company, also eine Firma, die Produkte vertreibt, wo ihr die Fabriken gar nicht gehören, wo alles outgesourced ist, aber eben sehr gut kontrolliert wird. Eine Firma, die schon immer sehr stark auf intellektuelles und kulturelles Kapital gesetzt hat, da sie eben sehr stark mit der Gamer-Szene verbunden ist im Computerspielebereich, die gewissermaßen mit jeder neuen Generation von Grafikkarten den Spielern zu einem besseren Seherlebnis geholfen hat und jetzt, so haben wir es vorhin diskutiert, eben den Anwendern ihrer KI-Plattform zu einer besseren Erkenntnisfähigkeit verhilft, einer immer schärferen, könnte man sagen, mit jeder neuen Generation dieser Plattform. Die baut eben die ganze Zeit neue Bausteine über Intangible Assets. Die ist sehr hoch bewertet, hat sich gut entwickelt, hat auch alle Krisen gut überstanden, profitiert natürlich enorm von Corona. Und dort wird mit Sicherheit einer der nächsten Schritte sein, dass eben dieses Geschäft mit den KI-Plattformen weiter diversifiziert wird. Es gibt ja den Trend für ganze Lebenskontexte, den digitalen Zwilling zu etablieren. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob wir nicht zukünftig eben zum Beispiel Bibliotheken von digitalen Zwillingen haben, von bestimmten Städten, von Lebenskontexten, von Produktionskontexten und darin dann eben einzelne Assetklassen von KI-Bibliotheken, damit man eben Produktionsstandorte eins zu eins kopieren kann, Ausfallsicherheit hat, simulieren kann, also Zukunftsprognosen in einem bestimmten Zeitfenster treffen kann und so weiter und so fort. Und da war eben wirklich eine starke Analogie zu Hypnosis und deren Musikkatalog und deren, ja, wie nennt man das eigentlich, intellektuellen Musikkapitalfonds, um einen deutschen Ausdruck dafür zu erfinden, weil das eben beides immaterielle Werte sind, die stark von der Wertbemessung abhängig sind, vom Kontext, in dem sie funktionieren. Und nur durch die Kombination von digitalen und analogen Prozessen erst ermöglicht werden.
Genau, und damit haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten der neuen Wertschöpfung aus den Intangible Assets vorgestellt. Das waren eben zum Beispiel die Datenmodelle und ja, Datenbereitstellung, die bei Claas stattfindet, weiter mit Design und Forschung und Entwicklung bei Bohr, die letztendlich zu diesem innovativen Produkt führten, die Rechteverwaltung bei Hypnosis und dann haben wir noch die KI-Plattform als aus unserer Sicht dann höchste Form oder das im Augenblick am weitest entwickelte Modell, um mit Daten Geschäftsmodelle zu entwickeln, die in den Bereich Intangibles liegen.
Das gibt uns die Möglichkeit, bereits jetzt einen Ausblick auf die nächste Folge zu wagen. Dort werden wir uns der Frage stellen, wie zukunftsfähig sind Daten- und Geschäftsmodelle? Das mag verwundern, weil gerade in Deutschland die zum Teil erst entdeckt werden in bestimmten Branchen. Wir glauben aber, dass die Innovationsführer in den USA und in Asien und zum Teil auch ausgewählt in Europa eigentlich schon darüber hinweggehen in der Praxis, dass gerade die Intangible Assets helfen zu verstehen, wo sie schon darüber hinausgegangen sind, was da auch an neuen Assetklassen auf uns zukommt, was das für Unternehmen heißt, die in dem Bereich tätig sind oder ihre Wertschöpfung dahingehend erweitern möchten. Denn früher war es eben so, man hatte dieses schöne Industrie 4.0-Modell, Dateninput, Aggregation und Datenverwertung und irgendwo ab der Aggregation wurde dann versucht, Geld zu verdienen. Wir glauben, da sind wir schon weiter und da freuen wir uns auf die nächste Folge und eine sicher interessante Debatte.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Adieu.